Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Steiermark wird erstmals in der Geschichte von einem freiheitlichen Landeshauptmann regiert. Und zwar von Mario Kunasek, ehemaliger Verteidigungsminister und Beschuldigter im millionenschweren Finanzskandal der FPÖ Graz. Wir sprechen heute darüber, welche Pläne der neue Landeshauptmann für die Steiermark hat und darüber, was es für Österreich bedeutet, dass erstmals seit dem Phänomen Jörg Haider ein Freiheitlicher ein Bundesland anführt. Colette Schmidt aus der Standard Innenpolitik. In der Steiermark hat sich heute Vormittag das neue Regierungsteam vorgestellt, das Blau-Schwarz koalieren möchte. Das wissen wir ja schon länger. Aber personell gab es zuletzt ja doch eine Überraschung. Wer wird denn nun die Steiermark künftig regieren?
Also an der Spitze, das ist jetzt keine Überraschung für die letzten zwei Wochen, zumindest nicht, wird Mario Kunasek von der FPÖ sein. Er wird Landeshauptmann sein. Ihm zur Seite stehen wird als Landeshauptmann Stellvertreterin, aber sehr überraschenderweise Manuela Kohm von der ÖVP, bisher zweite Landtagspräsidentin und eigentlich auch selber seit gestern Abend in Kenntnis gesetzt, dass sie diese Funktion ausführen wird.
Weil
es gab, wir erinnern uns zurück an den Wahlabend in der Steiermark, wo ja die ÖVP wirklich extrem verloren hat. Und mit 26,8% extrem abgestürzt ist und weit hinter dem Wahlsieger FPÖ mit 34,8%. Danach gab es eine Rede von Christopher Drexler, dem heute noch Landeshauptmann der Steiermark und ÖVP-Chef, wo alle gedacht haben, er wird jetzt zurücktreten. Und er hat aber gesagt, er ist ein Bauernopfer der Bundespolitik. Und am nächsten Tag hat er die Vertrauensfrage gestellt und die wurde ihm im Parteivorstand positiv beantwortet. Er kann weitermachen. Allerdings, so scheint es heute, war damals schon klar, dass er eigentlich nur weitermachen kann in dem Sinn, dass er ein Koalitionspapier ausverhandelt mit der FPÖ. Ob ihm das auch klar war, darf man bezweifeln.
Warum musste Drexler dann jetzt doch das Feld räumen?
Naja, sie haben ihn dieses Papier ausverhandeln lassen mit Mario Kunasek. Aber in Wirklichkeit kam schon immer mehr Druck auch aus der Richtung des Wirtschaftsbundes und auch anderen in der Partei. Es war zumindest die Hälfte der Partei nicht zufrieden damit, dass er jetzt einfach weitermacht und die Partei weiter anführt. Und gestern Abend kamen dann noch einmal die wichtigsten zwei Gremien der Landes-ÖVP zusammen und der Landesparteivorstand hat ihm dann mitgeteilt, dass er sich zurückziehen muss. Und mit Manuela Kohm wurde dann eine zwar auch immer wieder als mögliche Nachfolgerin genannte, aber dann doch Überraschungskandidatin aus dem Hut gezogen als seine Nachfolgerin.
Manuela Kohn ist also die neue stellvertretende Landeshauptfrau in der Steiermark und auch die neue ÖVP-Chefin. Wer ist sie?
Sie ist eine 61-jährige, schon Langzeitpolitikerin, muss man sagen. Also sie war schon im Gemeinderat in ihrer Gemeinde und dann war sie im Bezirk Murau in der ÖVP führend tätig. Sie ist ÖVP-Frauenchefin gewesen. Sie kommt also von den ÖVP-Frauen. Und ich muss sagen, sie ist schon eine von denen, die jetzt nicht einfach nur, wie man das manchmal auch im Bund erlebt hat, bei der ÖVP in der Frauenpolitik Dinge abnickt und eigentlich nicht den Kern der Probleme sieht. Sie ist eine, die zum Beispiel von sich gesagt hat, ich bin eine Quotenfrau. Ganz klar. Also sie ist dafür, dass man Frauen unterstützt, raufzukommen durch eine Quote, weil sie sonst gar nicht in Positionen kommen, wo sie später auch andere Frauen vielleicht nachholen können. Sie ist nicht die erste an der Parteispitze der ÖVP. Und ich habe mich in den letzten Tagen, eigentlich seit Drexler nicht zurückgetreten ist und das alle erwartet haben, oft an das Jahr 95 zurückerinnert, wo man dann so plötzlich, damit sie einmal alle befriedet und damit einmal Ruhe ist, die Waltraud Glasnik ranlassen hat, auch mit einem wirtschaftlichen Hintergrund, weil ja Josef Greiner Junior damals zurückgetreten ist. Übrigens hat er da damals so viel Prozent wie jetzt Kunasek und das war eine Wahlschlappe für die ÖVP. Aber damals haben viele Männer in der ÖVP gesagt, naja, die holen wir jetzt einmal und dann schauen wir weiter. Und sie war dann eine sehr erfolgreiche Politikerin eine Zeit lang und ist auch mit großem Zugewinn wiedergewählt worden oder überhaupt gewählt worden, denn sie musste ja da einspringen. Ich könnte mir vorstellen, so wie der Typ von der Frau Kohm rüberkommt, ja, dass die sich da nicht einfach wieder abschasseln lassen wird. Weil gestern gab es auch so Meldungen aus der Steiermark, ja, die muss jetzt einmal therapeutisch wirken, wie eine Mediatorin, so ein bisschen diese Mutterrolle, damit niemand mehr streitet. Ich glaube nicht, dass die so eine Frau ist, sondern das ist eine Frau mit einem gesunden Machtbewusstsein, die sich bewusst ist, in welcher Stellung sie jetzt auch da für die Frauen steht. Und ich weiß nicht, ob das nur bequem wird für den Herrn Kunasek, auch wenn sie jetzt einmal gesagt hat, dass sie sich sehr freut, eine tragfähige Regierung mit ihm anzugehen.
Das heißt, sie ist jetzt das höchste Regierungsmitglied innerhalb der ÖVP. Die Regierung hat, obwohl 10% fast zwischen den beiden Parteien FPÖ und ÖVP liegen, aber gleich viele Regierungsmitglieder von beiden Parteien. Warum ist die ÖVP da so verhältnismäßig gut ausgestiegen?
Ja, das ist tatsächlich ein Teil dieses Abkommens, das man als Erfolg der ÖVP oder ihres Verhandlers Christopher Drexler auslegen kann. 4 Regierungssitze für jede Partei. Das ist ungewöhnlich bei diesem Stimmenverhältnis. Allerdings muss man sagen, dass die Personaldecke der FPÖ nicht besonders gut vorbereitet war oder ist auf diese Art von Verantwortung in einem Land. Das ist ja, muss man auch sagen, das erste Mal, dass ein FPÖ-Politiker Landeshauptmann wird seit Jörg Haider in Kärnten seinerzeit. Jetzt gibt es da außerdem auch noch diesen dahinschwellenden Finanzskandal, wo Ermittlungen laufen gegen 18 Personen, von denen fast alle aus der FPÖ sind. Einer der Beschuldigten ist Mario Kunasek selbst. Ich glaube, man war vielleicht auch ganz froh, wenn man das eine oder andere Referat nicht besetzen muss. Wichtige Ressorts, nämlich die Finanzen und das Gesundheitsressort, sind auch bei der ÖVP geblieben.
Über Mario Kunasek haben wir ja schon sehr viel gesprochen, auch in unserem Schwesterpodcast Inside Austria. Und warum da innerhalb der Finanzaffäre rund um die FPÖ Graz auch gegen ihn ermittelt wird. Wer ist er denn aber sonst, der da jetzt der neue steirische Landeshauptmann wird?
Also er ist schon sehr lange in der FPÖ aktiv und sehr viele Österreicherinnen und Österreicher kennen ihn auch, weil er ja in der Regierung Kurz Strache Verteidigungsminister war, die ja dann je geendet ist wegen der Ibiza-Affäre. Er ist kein Burschenschafter, muss man auch dazu sagen. Das ist ja wirklich was Ungewöhnliches, was in der FPÖ. Er ist ein leutseliger, offensichtlich nicht unpopulärer Politiker in der Steiermark. Aber auch er ist natürlich Teil von Netzwerken innerhalb der FPÖ, die ganz weit nach rechts gehen. Und er ist auch Verdächtiger oder Beschuldigter in diesem Ermittlungsverfahren. Das könnte ihn noch einholen. Denn politische Verantwortung hat er auf der einen Seite als oberster Chef der FPÖ Steiermark, von der ja die FPÖ Graz ein Teil ist, wo dieser Finanzskandal stattfindet. Auf der anderen Seite wirft man ihm vor, dass er nicht alles gesagt hat, was er gewusst hat und nicht alles zur Aufklärung beigetragen hat.
Das ist jetzt zwar eine etwas schwierige Aufgabe, aber kannst du uns ganz kurz umreißen, worum es in diesem Finanzskandal geht? Wie gesagt, genauere Infos gibt es in Inside Austria, den wir natürlich verlinken.
Also ganz im Wesentlichen geht es um Vorwürfe der Untreue und der Veruntreuung von Clubgeldern und Steuergeldern in der Grazer FPÖ, wobei juristisch gesehen, das betont auch die FPÖ immer, ist ja diese Stadtpartei keine eigene Partei, sondern gehört zur steirischen Partei, zur steirischen FPÖ. Da wurde von prominenten Politikern wie dem ehemaligen FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustachio und seinen engsten Mitarbeitern und anderen im Gemeinderat Vertretenen Geld behoben vom Clubkonto, für das es keine wirklich schlüssigen Erklärungen gab. Vieles ging in private Taschen oder private Konten. Auch Verfügungsmittel, sogenannte Spesenkonten, sind ein großes Thema. Summa summarum geht es um 1,8 Millionen Euro, von denen wir wissen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 3 Jahren und hat erst im Herbst einen neuen fallführenden Staatsanwalt bekommen. Erst gestern Montag wurden Mario Eustachio und der ehemalige Clubfinanzchef Matthias Eder, der sich selbst angezeigt hat, ganz am Anfang dieser Affäre, einvernommen von der Staatsanwaltschaft. Nicht das erste Mal, aber es waren große Einvernahmen und das wird sicherlich sehr spannend, was da rausgekommen ist. Ich habe nur gehört, Herr Eder hätte sehr viel geredet.
Jetzt ist trotz dieses brodelnden Finanzskandals, in den Mario Kunasek mutmaßlich verstrickt ist, die FPÖ mit Abstand stimmenstärkste Partei in der Steiermark geworden. Wie kann es das geben und was sagt es überhaupt auch über die Steiermark aus, dass das Bundesland jetzt, abgesehen von Jörg Haider in Kärnten, den ersten blauen Landeshauptmann in Österreich bekommt?
Also da gibt es verschiedene Faktoren, die wir eh schon auch in einem anderen Podcast besprochen haben. Ganz sicher wurde der Finanzskandal, abgesehen von einzelnen Zeitungen wie der Kleinen Zeitung, auch uns und dann immer nur so punktuell von anderen Medien gecovert. Also ganz viele Medien haben ihn auch ignoriert, beziehungsweise gibt es auch diverse Gratiszeitungen, die noch bevor der Staatsanwaltschaft sich das genauer anschauen konnte, schon manche Politiker freigesprochen haben. Das ist auch sehr interessant, vor allem in Graz, eine Gratiszeitung. Also da gab es schon jetzt, sagen wir mal, nicht die großen Möglichkeiten der Bevölkerung, das die ganze Zeit das so mitzubekommen, wie das bei anderen Skandalen anderer Parteien der Fall wäre. Denn am Rande dieses Skandals haben wir ja auch Kindesmissbrauch, NS-Darstellungen, alles Mögliche kam da noch unter der Decke hervor. Was besonders interessant war, dass auch die anderen Parteien im Wahlkampf das nicht thematisiert haben. Überhaupt nicht. Da konnte die FPÖ in aller Ruhe Wahlkampf machen und sie konnte auch sehr gut den Grant, vor allem in der Obersteiermark, nutzen der Bevölkerung mit diesem Plan, ein Leitspital zu bauen und drei andere zuzusperren. Also das hat der ÖVP und der SPÖ wahnsinnig viel Stimmen gekostet, denn die waren ja bisher gemeinsam in einer Koalition.
Auf dieses Leitspital kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Was aber zur Person Mario Kunasek natürlich noch interessant ist, es gibt eben Ermittlungen gegen ihn. Wenn er jetzt Regierungschef wird, heißt das dann eigentlich, dass er Immunität genießt? Oder was könnten diese Ermittlungen bzw. etwaige Verfahren dann noch für Auswirkungen haben?
Also Landeshauptleute in Österreich sind nicht grundsätzlich befreit oder geschützt vor Strafverfolgung, erstens einmal. Zweitens, wenn sie natürlich auch Teil eines Landtages sind, dann haben sie dort die Immunität aller Abgeordneten. Drittens ist der Herr Kunasek schon dreimal im Zuge dieser Ermittlungen ausgeliefert worden. Also seine Immunität ist aufgehoben worden vom Landtag. Es ist nämlich so, dass Immunität dann eigentlich hinfällig wird, wenn es um ein mutmaßliches Delikt geht, das mit der politischen Aufgabe nichts zu tun hat. Also wenn du zum Beispiel im Landtag in einer Rede einen anderen Politiker beleidigst, dann könnte dir das draußen als normale Bürgerin Probleme machen. Aber wenn es Teil einer politischen Rede ist und einer politischen Auseinandersetzung, kann man sagen, da ist die Immunität, die einen schützt. Wenn man sich aber privat Geld in die Taschen stecken würde oder jemanden niederschlagt auf der Straße, dann hat das nichts mit dem politischen Amt zu tun. Und dann wird das sehr schnell aufgehoben und es wurde dreimal die Immunität, wie gesagt, schon aufgehoben. Wobei ich jetzt nicht andeuten wollte, dass Herr Kunasek irgendwie niedergeschlagen hätte, das wäre mir nicht bekannt.
Genau, wir müssen sowieso sagen, es gilt natürlich auch für alle Genannten in diesem Podcast die Unschuldsvermutung,
wie immer.
Jetzt wird Mario Kunasek erst einmal aber trotzdem sein Amt als Regierungschef in die Hand nehmen können und da wartet ja einiges auf ihn. Was würdest du sagen, sind in der Steiermark derzeit so die größten politischen Baustellen?
Also die tatsächlichen Baustellen sind sicher zum Beispiel diese Gesundheitsversorgung in der Obersteiermark und überhaupt wie fast in allen Bundesländern Österreichs, da muss man hinschauen. Das Budget ist sicherlich auch etwas, das saniert gehört. Also das sind jetzt die Baustellen, die man tatsächlich sachlich sieht. Was jetzt diese neue Regierung vorhat, ist natürlich was anderes, weil die haben ja heute Vormittag eine PK gehabt. Kunasek hat gesagt, er will ein klares Bekenntnis zur Heimat, was auch interessant ist, weil ich glaube nicht, dass es Steirerinnen und Steirer gibt, die sagen, sie wollen kein Bekenntnis zu ihrer Heimat Steiermark. Aber das muss man ja immer so betonen in diesem völkischen Ambiente, in dem sich die FPÖ da bewegt. Lustigerweise war die Pressekonferenz im Heimatsaal des Volkskundemuseums. Das ist auch schon so vom Klang her. Man muss ja dazu sagen, das Volkskundemuseum in Graz ist ein absolut modern geführtes, das ganz coole Veranstaltungen macht. Trotzdem, man hat sich in diesen Heimatsaal begeben und nicht etwa in der Burg oder im Landtag diese Pressekonferenz abgehalten. Inhaltlich, also die Frau Kohm stand schon daneben, die schon erwähnte Frau Manuela Kohm, eine 61-jährige, schon Langzeit-ÖVP-Politikerin. Ich glaube, die hat vielleicht teilweise zugehört mit Interesse, weil sie das ja nicht ausverhandelt hat. Also ich weiß nicht, sie wird sich gestern Abend wohl angeschaut haben, aber vielleicht war es sogar für sie eine Präsentation. Jedenfalls, die Schwerpunkte sind natürlich wieder in Richtung Islam und Migration. Also ob das das Thema Nummer eins in der Steiermark wäre. Ich sage nicht, dass es nicht auch dort mit Migration Probleme dort und da gibt, aber es ist sicher nicht das Problem Nummer eins der Steiermark. Man will eine Dokustelle politischer Islam installieren in der Steiermark, das ist neu. Und natürlich wissen wir, dass von der Materie her gerade Migration meistens eigentlich eine Bundesmaterie ist. Aber das sind schon wieder so diese symbolpolitischen Punkte, die da kommen. Im Sozialsystem soll eine neue Höchstbeschränkung für Sozialleistungen für kinderreiche Familien kommen. Natürlich will man damit ausländische kinderreiche Familien treffen. Es werden sich aber auch die österreichischen Familien, die viele Kinder haben, herzlich bedanken bei der Partei für den kleinen Mann. Weil die reichen Familien mit vielen Kindern brauchen die Sozialleistungen eh nicht. Also wir sehen schon wieder, wo das hinzielt. Dann wollen sie natürlich die Polizei stärken und gegen Jugendkriminalität vorgehen. Man soll auch Jugendliche früher einsperren können in der Steiermark. Das müssen wir uns dann alles noch anschauen. Weiters ist ein Punkt, eigentlich ein Kopftuchverbot. So können Sie das natürlich nicht nennen, weil das verfassungswidrig wäre, weil es ist nicht möglich in Österreich, dass man nur die Symbole einer einzigen Religionsgemeinschaft verbietet. Das heißt, es wurde jetzt eingeführt ein Verbot aller religiösen Symbole im öffentlichen Dienst. Und auch laut dem Verfassungsdienst wird das noch viele Fragen aufwerfen, weil ich frage mich dann schon, ob man einem Juden im öffentlichen Dienst verbieten will, die Kippa zu tragen, einer Jüdin vielleicht ihre Perücke, den Scheitel. Das ist nämlich auch ein Thema. Religiöses Symbol sind ja auch Halsketten, wo ein Kreuz, ein Halbmond oder ein Stern drauf ist. Da hat es geheißen, nach einer ersten Einschätzung des Verfassungsdienstes, die Größe darf halt nicht übertrieben sein. Also wird dann wer abmessen, ob du das Kettel tragen darfst oder nicht. Diese ganze Mühe, nur damit man Frauen das Kopftuch verbieten kann, ist interessant. Im Übrigen gibt es auch Nonnen, die unterrichten und auch Kopftücher tragen. Habe ich selbst erlebt.
Die Klosterschulen werden sich bedanken.
Ja, wobei das ist dann immer nicht so klar, ob es Privatschule oder öffentlicher Dienst, aber mit Öffentlichkeitsrecht, also das muss man sich anschauen. Außerdem, man kann ja einer Nonne nicht verbieten, dass vielleicht auch irgendwo im öffentlichen Dienst einmal aufschlagt und arbeitet. Also das wird noch sehr spannend. Für mich ist das einfach Symbolpolitik, die sich nicht unbedingt an den dringendsten Problemen der Steiermark orientiert. Was auch eingeführt wird, aber das haben wir schon im Vorfeld gehört, ist eine Bezahlkarte für Flüchtlinge, für Asylsuchende und auch schon die, die das Asyl bekommen haben. Das ist nicht neu, das gibt es ja schon, diese Idee in anderen Bundesländern. Und 3 Jahre nach dem Ende, dem angeblichen der Pandemie, gibt es jetzt auch hier einen Corona-Fonds. Das hat man ja auch in Niederösterreich eingeführt und da fand ich besonders spannend, dass das, was die FPÖ dort geplant hatte, dass die ganzen von der Exekutive angeblich Verfolgten, die Corona-Strafen zahlen mussten, das zurückbekommen können oder Leute mit Impfschäden. Tatsächlich schaut es in Niederösterreich so aus, dass das allermeiste Geld Menschen bekommen haben, die nachher psychotherapeutische Unterstützung brauchten. Und an zweiter Stelle Long-Covid. Patientinnen und Patienten. Das ist also vielleicht für diese Leute in der Steiermark sogar eine gute Nachricht. Impfschäden hat man nicht viele gefunden. Überraschung in Niederösterreich, das wird in der Steiermark nicht unähnlich sein.
Das heißt, da könnten auf jeden Fall mitunter eben Leute profitieren, die vielleicht psychische Folgen haben oder eben auch Long-Covid-Symptome. Wer wird denn von dieser Regierung sonst profitieren?
Das ist eine Frage, die man wirklich noch nicht beantworten kann. Denn so viele Punkte, die heute auch präsentiert worden sind, so Kampfansagen in irgendeine Richtung, eine Kampfansage gegen Migranten, das kann eben, wie gesagt, auch eine Kampfansage an andere Menschen sein, die religiöse Symbole zum Beispiel tragen, die viele Kinder haben und kein Geld oder wenig Geld, zu wenig Geld. Dann gab es auch die Ansage, dass es nicht mehr geht, dass gewisse Verkehrsteilnehmer diskriminiert werden. Welche das sind, das ist vielleicht eine Überraschung, die Autofahrer. Also man soll die Landesstraßen wieder ausbauen.
Ich dachte gerade an Fahrradfahrende.
Ja, ich habe auch an Fußgänger gedacht, die nicht mehr leicht gehen können. Alte Menschen, die vielleicht so ein bisschen länger brauchen oder ein bisschen mehr Platz am Gehsteig mit einem Rollator oder so. Aber nein, der Herr Kunasek meint, die Autofahrer, die sind eine diskriminierte Gruppe, denen wir alle die Autobahnen in ganz Österreich mitzahlen seit Jahrzehnten. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. Er will die Landesstraßen ausbauen, das kostet viel Geld. Muss man auch schauen, wo er das hernehmen wird. Und er hat auch betont, dass Graz keine Insel ist und das Verkehrskonzept dort, das im Übrigen seit den 80ern eigentlich Vorreiter war beim Bauen von Radwegen durch damals einen schwarzen Stadtrat, Herrn Edeker, und da es ja eigentlich progressiv war in ganz Österreich, dass das so nicht geht, meint er. In Graz, wissen wir, regiert eine Kommunistin mit einer Grünen. Ich wünsche ihm da auch viel Spaß, das Verkehrskonzept dort jetzt wieder umzuwerfen. Dort wurde gerade in den letzten Jahren der öffentliche Verkehr massiv ausgebaut. Man könnte sagen, das ist vielleicht mit Klimawandel eine gute Idee. Das sind alles Dinge, die will man zurückfahren. Aber wer soll davon profitieren? Das ist dann wirklich die Frage.
Dann schauen wir noch abschließend auf die Bundesebene. Auch dort werden ja gerade Koalitionsverhandlungen geführt. Die ÖVP ist aber grundsätzlich in Österreich ja doch immer gestärkt durch ihre sogenannten Landeskaiser. Also die Bundesland-ÖVPen tragen die Bundespartei ziemlich mit ihrem Einfluss. Was heißt es denn für die Volkspartei, wenn sie jetzt den Landeshauptmann in der Steiermark verloren hat?
Naja, das kann man als zweischneidiges Schwert betrachten. Einerseits sind es ja immer wieder die Landeshauptleute, die bei gewissen Vorhaben der Bundesregierung dagegen kämpfen oder dagegen sind oder ein bisschen als Bremsflöcke wahrgenommen werden. Da kann man jetzt natürlich sagen...
Einer weniger?
Einer weniger, ja, einer weniger. Und vielleicht ist es sogar so, dass die ÖVP jetzt, weil sie dort gewisse Dinge nicht vertreten muss, auch wenn sie in einer Koalition ist, sich da ein bisschen entspannen kann, die Frau Kohm zum Beispiel. Auf der anderen Seite sind nächstes Jahr Gemeinderatswahlen in der Steiermark und man darf niemals die Macht und die Wichtigkeit der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vergessen. Und da waren ja eigentlich die Schwarzen sehr lange sehr stark. Und da hat man jetzt mit Frau Kohm jemanden an die Spitze der Partei gesetzt, die gute Verbindungen ins Land hat, die selber aus dem Bezirk Murau kommt, politisch da verankert ist und sicher besser mit den Leuten kann am Land, als das Christopher Drexler, der Grazer, konnte. Vielleicht wird ihnen das sogar helfen, auch wenn sie jetzt den LH verloren haben.
Nach der Wahl ist also vor der Wahl. Vielen Dank, Colette Schmidt, für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und bleiben Sie jetzt aber noch dran. In der Meldungsübersicht geht es gleich unter anderem um einen rekordverdächtigen Lauf mitten durch die Antarktis. Wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns übrigens auch unterstützen. Am meisten hilft es uns, wenn Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA kam es am Montag zu einem Amoklauf. Ein 15-jähriges Mädchen hatte an einer Privatschule in Madison im Bundesstaat Wisconsin das Feuer eröffnet. Dabei kamen ein Schüler und ein Lehrer ums Leben. 6 weitere Personen wurden verletzt, 2 davon lebensbedrohlich. Die Täterin, selbst Schülerin an der Schule, tötete sich selbst. Ein Motiv für die Tat ist laut Behörden bisher noch nicht bekannt. Schießereien an Schulen sind in den USA ja leider keine Seltenheit. Allein in diesem Jahr gab es mehr als 300 solche Vorfälle. Zweitens, René Benko wird nicht nach Italien ausgeliefert. Laut dem Landesgericht Innsbruck heißt es, dass eine solche Übergabe unzulässig sei, da Benko österreichischer Staatsbürger ist und die Ermittlungen auch in Österreich geführt werden können. Die Staatsanwaltschaft Trient hatte gegen den Signa-Gründer zuvor einen Haftbefehl ausgestellt. Er wird verdächtigt, Anführer einer, Zitat, mafiaartigen kriminellen Vereinigung zu sein. Es geht dabei um Konzessionen und Genehmigungen für Immobilienprojekte in Italien. Insgesamt wird gegen 77 Personen ermittelt. Und drittens, innerhalb von 5 Tagen 243 Kilometer durch die Antarktis laufen. Das klingt nach einem ambitionierten und eisigen Hobby. Gelungen ist das der 31-jährigen Niederösterreicherin Jasmin Stoderecker. Sie schaffte es beim Ultramarathon in der Antarktis als 2. von 53 LäuferInnen durchs Ziel und war damit die beste weibliche Teilnehmerin. Ein ausführliches Porträt von Stoderecker, die im echten Leben übrigens Deutschlehrerin ist, lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn auch Sie einen Lauf durch die eisige Kälte oder auch nur einen Spaziergang vor sich haben, dann haben wir übrigens die beste Audio-Untermalung für Sie. In unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das? Geht's diese Woche um die Frage, was eigentlich mit unseren Spenden passiert. Mehr dazu gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns übrigens auch immer, wenn Sie diesen Podcast Thema des Tages gut bewerten, sei es mit einem netten Kommentar oder auch 5 Sternen. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gern an podcast@derstandard.at. Konzipiert und produziert wurde diese Folge von Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Papa, und bis zum nächsten Mal.